ARD.
We have to stay out of politics because we are the counterweight to politics. We are the opposite of politics.
Die Filmwelt soll sich aus der Politik raushalten, denn Filme sind das Gegengewicht zur Politik, sagt Wim Wenders, Jurypräsident der diesjährigen Berlinale, die in dieser Woche in Berlin gestartet ist. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB. Eine bemerkenswerte Aussage von Wenders, auch weil die Berlinale ja immer wieder gezeigt hat, wie politisch Filme durchaus sein können und dann auch sein wollen. Die Spreepolitik hält sich jedenfalls nicht aus der Politik raus. Im Gegenteil, wir schauen diese Woche unter anderem auf die entstehenden Wahlprogramme von SPD und Grünen und fragen zum Beispiel, wer da von wem abgeschrieben haben könnte. In Brandenburg wiederum wird so heimlich wie selten zuvor eine neue Regierungskoalition ausgehandelt. Da versuchen wir trotzdem mal, den Verhandlern etwas den Puls zu fühlen und schauen außerdem auf Innenminister René Wilke, der sich gerade ein bemerkenswertes politisches Profil zulegt. Das alles in der heutigen Ausgabe der Spreepolitik mit Sebastian Schöbel. Und wir sind erstmal in Berlin mit meinen beiden Kollegen Jan Menzel und Boris Hermel. Grüßt euch beide.
Hallo.
Hallo.
Bis zur Wahl im September in Berlin ist es ja noch ein bisschen hin, aber in diesen Tagen und Wochen beschließen die Parteien hier in Berlin ihre Wahlprogramme. Die Grünen machen das an diesem Wochenende und bei der SPD hat zumindest schon mal der geschäftsführende Landesvorstand draufgeschaut und nächste Woche wird dann der Entwurf abgesegnet. Und es sind zum Teil sehr bemerkenswerte Trends in all diesen, in beiden Wahlprogrammen erkennbar. Jan, kommen wir erstmal zur SPD. Da steht zum Beispiel drin, dass die SPD das Tempelhofer Feld nicht bebauen will, also auch nicht am Rand oder so. Weiß das der SPD-Bausenator Christian Gebler auch? Denn der hat doch gerade einen Ideenwettbewerb zur Randbebauung.
Also was man da hört, ist, dass Christian Gebler mitgewerkelt hat an diesem Wahlprogramm. Also die Senatoren waren alle mit an Bord. Er weiß es und er findet es, glaube ich, auch okay, denn die Formulierung ist natürlich was für Feinschmecker. Es steht nicht drin, wir werden niemals das Tempelhofer Feld bebauen, wir finden Randbebauung doof. Nein, es wird ja eigentlich gesagt, wir wollen doch erstmal gucken, wo wir überall in Berlin sonst bauen können. Und diese Potenziale wollen wir erst ausschöpfen und am Ende heißt es, Tempelhofer Feld vielleicht später irgendwann einmal. Es ist einfach der ganz klassische Versuch oder auch die Intention dahinter zu sagen, wir wollen uns dieses Streitthema, dieses Konfliktthema einfach nicht in unser Wahlprogramm und in den Wahlkampf reinziehen.
Ja, aber man muss schon dazu sagen, es ist schon ein bisschen merkwürdig, finde ich, dass man das auf der einen Seite so klar da reinschreibt und auf der anderen Seite ist man doch aber dann auch, zumindest auf Senatsebene, ist die SPD, was die Bebauung des Tempelhofer Feldes, auch am Rand und ich glaube, es ist klar, dass der Rand mit dazugehört, dass sie da dem ganz und gar nicht abgeneigt sind und auch in der Vergangenheit nicht abgeneigt waren.
Die SPD ist ja in der Frage auch ein bisschen hin und her gerissen, wie viele Parteien auch. Da gibt es welche, die finden, da müsste was passieren. Andere finden das überhaupt gar nicht. Ähnlich wie bei der 100 vielleicht. Da gibt es ja auch schwankende Parteitagsbeschlüsse. Da kann das Pendel mal so und mal so ausschlagen. Und da muss man, glaube ich, dann auch ganz nüchtern mal feststellen, das Wahlprogramm ist das eine. Das wird jetzt beschlossen im Wahlkampf. Dann wird die SPD vielleicht mitregieren, dann gibt es einen Koalitionsvertrag, der ist wieder was ganz anderes und dann gibt es ein Regierungsprogramm. Das kann sich auch wieder unterscheiden in dem, was man umsetzen kann. Also das ist, glaube ich, das Normale, dass Parteien auch etwas in ein Programm hineinschreiben, wo sie genau wissen, das wird später Verhandlungsmasse sein. Insoweit ist es erstmal eine Positionierung, mit der man was entschärfen möchte und keinen Konflikt aufmachen möchte, aber es ist nicht in Stein gemeißelt.
Den es natürlich geben wird und damit kommen wir zu Boris und den Grünen, denn die haben natürlich, was das Tempelhofer Feld angeht, eine ganz klare Meinung, was ja auch wichtig werden wird, falls dann tatsächlich mal eine Koalition zustande kommen sollte, bei der, sofern die Grünen mitregieren wollen, wohl auch die SPD eine Rolle spielen wird. Also was sagen die Grünen zum Tempelhofer Feld?
Die Grünen können sich da sehr einfach machen. Die haben immer gesagt, sie wollen keine Randbebauung auf dem Tempelhofer Feld. Und genauso steht es auch in dem Programmentwurf drin, der jetzt morgen und übermorgen auf dem zweitägigen Programmparteitag verabschiedet werden soll.
Ja, gibt es da eigentlich jetzt einen Dissens? Also wie geht man jetzt damit dann politisch um? Also du weißt halt, dass der mögliche potenzielle Partner in der Richtung einen, ich sag mal, Schlingerkurs oder zweigleisig fährt, je nachdem, wie man es gerne beschreiben möchte. Die Grünen sind da relativ deutlich. Was glaubt ihr, wenn die beiden mal miteinander zusammen regieren sollen, wie kommt man da auf den grünen Zweig? Und was wird aus dem Ideenwettbewerb von Herrn Gebler?
Oh, der läuft weiter, würde ich sagen, oder? Ich meine, da kann man erstmal sich schöne Entwürfe angucken, ein paar Hochglanzbroschüren und Ideen sammeln und mal schauen. Das ist ja auch durchaus dann vielleicht ein bisschen so Anschauungsunterricht, das kann man, glaube ich, schon machen. Aber man muss es ja auch so sehen, für Parteien muss ja auch was zum Verhandeln da sein. Wenn alle schon vorher festgezogen sind, ist ja langweilig. Die wollen ja auch was dealen, klassischer Kuhhandel. Also du gibst mir jenes, du bekommst dafür was anderes. Also da ist, glaube ich, dann der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Sehe ich genauso. Dieser Ideenwettbewerb tut gar nicht weh. Der ist nicht bindend und nix. Und wenn SPD und Grüne zusammen regieren, dann werden sie das nicht zu zweit tun können. Dann werden vermutlich die Linken, wenn es zu so einer Dreierkonstellation kommen sollte, dazukommen. Schwieriger würde es, wenn es Kenia wird, wenn die CDU mit dazukommt. Dann wird Tempelhofer Feld wirklich ein Problem. Wenn es bei Rot-Grün-Rot, Rot-Rot-Grün oder wie auch immer das dann am Ende heißt, rauskommt, dann würde ich relativ viel darauf wetten, dass wir überhaupt keine Debatte über das Tempelhofer Feld bekommen werden, weil zwei der drei Partner sagen, wir wollen keine Bebauung.
Ja, aber bei den Grünen sind noch ein paar andere interessante Punkte mit dabei. Wir hatten hier in der Redaktion schon drüber gesprochen, weil du hast dir dieses Wahlprogramm, diesen Entwurf mal sehr genau angeschaut. Das Thema Mieten und Wohnen ist auch bei den Grünen, nicht nur bei den Linken, das Hauptthema. Und da könnte es ein Copyright-Problem geben.
Es ist nicht wirklich ein Copyright-Problem. Man kann schon sehen, wer den ersten Stein geworfen hat. Das waren die Linken. Die Linken haben im Juli 24 eine Juraprofessorin beauftragt, ein Gutachten zu schreiben, ob denn es möglich wäre, was sie hinterher das Sicher-Wohnen-Gesetz genannt haben, auf den Weg zu bringen. Das heißt, das Land weiß ja nach dem Entscheid des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel, dass es da keine Zuständigkeiten hat, dass es möglicherweise auf anderen Ebenen Zuständigkeiten haben könnte. Es gibt dieses Gutachten der Professorin, die sagt, das ist eine Juristin, die sagt, nach der Föderalismusreform sind die Länder für das Wohnungswesen zuständig. Und da ist sehr viel mehr möglich, als bislang gemacht wird. Und da haben die Linken gesagt, wir legen dieses Sicher-Wohnen-Gesetz vor, das vorschreibt, dass auch private Eigentümer mit mehr als 50 Wohnungen und dann gestaffelt weiter nach oben verpflichtet werden können, eine bestimmte Anzahl von Wohnungen an Menschen mit Wohnberechtigungsscheinen zu vergeben müssen. Und die Grünen haben jetzt ein ähnliches Gesetz auf den Weg gebracht oder Gesetzentwurf ins Wahlprogramm geschrieben. Das nennt sich bezahlbare Mietengesetz. Da unterscheiden sich die Prozente und die Anzahl von Wohnungen, die dann an WBS-Leute gehen müssen, ein bisschen. Aber insgesamt sind es doch sehr ähnliche Gesetzesvorhaben.
Deswegen Copyright.
Ja, aber
gibt's in der Politik nicht.
Da kann man schon sagen, die Linken waren die Ersten, die Grünen sind ein bisschen draufgesprungen. Was aber auch nicht so sonderlich verwundert, weil die doch große Schnittmengen haben, gerade in der Mietenpolitik.
Ja, und was meint ihr, ist das jetzt der Versuch der Grünen, den Linken quasi das politische Land wieder, ich sag mal, abzunehmen, das sie bei der letzten, vor allem bei der Bundestagswahl in Berlin verloren haben, wo ja die Linken den Grünen deutliche, ich sag mal, Verluste zugefügt haben, vor allem Friedrichshain-Kreuzberg spektakulär verloren an einen linken Kandidaten. Ist das jetzt deren Versuch, das wieder zurückzugewinnen oder ist das eher der Versuch, in diesem einen Punkt Mieten, Wohnen, ich sag mal, schon klarzumachen, also da sind wir quasi einer Meinung und sollten wir regieren dürfen, dann wird es da mit uns, dann wird es da, ist relativ klar, in welche Richtung das geht.
Also du hast ja eine Oder-Frage gestellt. Ich würde beide Oders mit Ja beantworten.
Aber die Fragestellung falsch.
Ja, ich glaube eher auch Letzteres, oder? Ich meine, die Parteien sind doch alle unter Zugzwang. Das Wohnen ist das Problem. Ja. Da muss jeder was vorlegen. Und das alte Mantra, auch gerade von der SPD kreiert, bauen, 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 das wirkt ja partiell, aber eben nur partiell. Und gerade die Leute, die jetzt irgendwie umziehen müssen oder wollen oder wie auch immer, die haben ja ein Problem, dass es auf dem Angebotsmarkt relativ wenig gibt. Und dass man da irgendwie die Regulierungsschrauben noch einen Zacken schärfer anziehen muss, das ist, glaube ich, zumindest bei den dreien Parteien, über die wir jetzt gesprochen haben, Common Sense, dass da was passieren muss. Und darum werden die Parteiprogramme auch oder die Wahlprogramme jetzt auch entsprechend kleinteilig. Man hat ja schon einige Dinge ausprobiert, die nicht ganz geklappt haben. Der Mietendeckel sei als Beispiel mal genannt. Und jetzt geht man eben weiter auf diesem Regulierungsweg vor allen Dingen. Die Linke hat da so ein bisschen, glaube ich, nochmal, würde ich sagen, Alleinstellungsmerkmal, weil sie eben am aller klarsten von allen Parteien sagt, wir wollen eben auch enteignen.
Du hast ja diese Oder-Frage gestellt. Jan hat gesagt, der zweite Teil ist in jedem Fall zutreffend, weil das Mietenproblem das große Problem ist. Das wissen ja auch alle. Aber auch der erste Teil der Frage. Natürlich wollen die Grünen versuchen, Punkte von den Linken zu sich rüberzuziehen. Das ist auch ganz klar. Auch wenn die möglicherweise hinterher zusammen regieren könnten, guckt jede einzelne Partei und vor allem die Grünen, dass sie den Linken Punkte abnehmen und zu sich rüberholen, klar.
Und du hast auf die Umfragen verwiesen im Vorgespräch zum Podcast. In den Umfragen liegen sie ja inzwischen alle relativ nah beieinander. Also die Linken sind so ein bisschen diejenigen, die einen Aufstieg erlebt haben. Die Grünen sind relativ stabil geblieben.
Die Grünen sind relativ stabil geblieben, blieben etwas abgesackt nach der letzten Abgeordnetenhauswahl, nach dieser Nachwahl, die es ja gegeben hat, 23, aber sind jetzt stabil gewesen die ganze Zeit. Die Linken aber, du hast die Bundestagswahl angesprochen, da waren sie die stärkste Partei in Berlin. Auf dem Niveau sind sie auch nicht mehr, aber immer noch relativ stark hinter der CDU auf Platz 2.
Es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Rennen und eine wahnsinnig spannende Wahl dieses Mal. Das Vergesellschaftungsthema müssen wir noch ansprechen. Inwiefern taucht das bei den Grünen im Wahlprogramm auf? Also sprechen Sie sich dann so klar dafür aus, dass man auch da sagen kann, da sind Sie quasi auf einer Linie mit den Linken?
Also Sie sagen ziemlich deutlich in diesem Programmentwurf, der ja noch beschlossen werden muss, muss man dazu auch sagen, am Wochenende, dass Sie diesen Volksentscheid unterstützen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dass Sie es eigentlich für eigentlich einen Skandal halten, dass diese Initiative jetzt einen eigenen Gesetzentwurf auf den Weg bringen muss, nachdem die Berlinerinnen und Berliner eigentlich gesagt haben, der Senat ist verpflichtet, das jetzt umzusetzen. Der hat es ja nicht umgesetzt, nur mit einem Vergesellschaftungsrahmengesetz bis jetzt, das ist in 2 Jahren irgendwann mal dann gelten soll und dann immer noch angefochten werden kann in dieser Zeit. Das hätte man anders machen müssen, sagen die Grünen, und sie schließen sich den Zielen dieses Volksentscheides völlig an und sagen, wir wollen die so wörtlich weiter vorantreiben im Programmentwurf.
Und da schwingt das Pendel wieder zur SPD zurück. Jan, ich vermute, so eine Formulierung wird man im Wahlprogramm der SPD nicht finden zum Thema Vergesellschaftung.
Weder vorantreiben, was ja schon auch einen Spielraum lässt für Interpretation, noch umsetzen. Also das ist klar auch die Linie gar nicht von SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach. Die SPD hat ja durchaus in ihrer Mitgliedschaft Sympathien auch für diese Vergesellschaftung, zumal die Expertenkommission unter Leitung von Hertha Deutberg-Melin, immerhin auch Sozialdemokratin, gesagt hat, kann man ja machen. Da ist klar die Auffassung, nein, wir wollen uns hier das mit den privaten Investoren und den Immobilienunternehmen eben nicht vergrätzen oder wir wollen da weiterhin mit denen im Gespräch bleiben. Wir wollen das eher kooperativ vorantreiben. Wir wollen die auch in die Pflicht nehmen. Also was da so angedacht ist im Neubau, die Sozialquote 50% ist natürlich auch für Unternehmen eine gewisse Zumutung. Oder auch wenn man jetzt an Investitionsquoten denkt, dass sozusagen Vermieter einen bestimmten Anteil dessen, was sie einnehmen, auch wieder in den Gebäudebestand investieren sollen. Da ist schon an der Regulationsseite schon einiges angedacht, aber enteignen, das ist sozusagen für die SPD das rote Tuch.
Aber diese 50% Sozialquote, auch das ist zum Beispiel wieder etwas, da wären Sie dann wieder mit den Linken relativ d'accord.
Also wenn man das mal abschichtet, alle drei Parteien verhalten sich etwas unterschiedlich zur Frage Vergesellschaftung ja oder nein. Aber auf der Ebene drunter, Sozialquote 50%, das ist bei den Grünen sogar noch ein bisschen weniger, das ist bei den Linken in einer ähnlichen Richtung, die sind sich alle einig, dass man unterhalb der Vergesellschaftung alles ausreizen muss, was möglich ist. Und da sind sie sich, was diese Sozialquoten angeht, das ist ja genau die Ansage, Private, ihr müsst einen gewissen Anteil, ab einer Größenordnung von 50 Wohnungen, müsst ihr einen gewissen Anteil an WBS-Empfänger vermieten, und zwar zwingend, sonst gibt es richtig Probleme und ihr werdet gezwungen, eure Wohnungen zu verkaufen, also vergesellschaftet zu werden. Das ist ja am Ende die Konsequenz. Da sind sich die drei Parteien weitgehend einig.
Und hast du denn im grünen Wahlprogramm, in dem Entwurf, der jetzt am Wochenende dann auf dem Parteitag natürlich auch mit Änderungen dann beschlossen wird, noch irgendwas gefunden, wo du sagst, das ist tatsächlich mal ein Alleinstellungsmerkmal der Grünen? Denn da müssen wir natürlich auch schauen, wie wollen die sich eigentlich absetzen von der Konkurrenz?
Ja, die Grünen gucken natürlich auch, dass sie sich regierungsfähig präsentieren wollen in diesem Wahlprogramm. Ein paar Sachen gibt es. Sie wollen eine Steuer auf Einwegverpackungen einführen zum Beispiel. Sie wollen die Anzahl, da wird es aber bei den Linken...
Die SPD auch?
Die SPD auch. So, der nächste Punkt, da hätte ich jetzt auch schon wieder gesagt, da wird es mit den Linken große Schnittmengen geben. Sie wollen die Anzahl der Gemeinschaftsschulen verdoppeln. Das ist auch ein Herzensprojekt.
Die SPD auch.
Und die Linken wollen, die Linken haben noch kein Programm auf dem Markt, aber das ist ja ohnehin...
Das scheint ja schon teilweise Leib geschrieben
zu sein. Thema.
Offenbar haben die zusammengeschrieben bei dem Programm, oder?
Ja, das sind diese Share-Dokumente. Jetzt noch ein Versuch. Die Grünen wollen die Zahl der Blitzeranlagen in Berlin verdoppeln. Mal sehen, ob das die anderen auch wollen.
Kann ich nicht mithalten. Also habe nichts gefunden dergleichen.
Ich habe aber das Gefühl, ich habe das auch schon bei den Linken schon mal gehört. Aber egal, da werden wir auf jeden Fall weiter drauf schauen. Jan, zum Schluss wollen wir noch auf eine Person gucken, die natürlich bei der SPD jetzt im Fokus steht, Steffen Krach. Inwiefern, weil er medial ja immer wieder versucht, dann, ich sag mal, Schlagzeilen zu setzen und sehr rührig ist, was das angeht, wie sehr steckt jetzt seine Handschrift schon in diesem ersten Entwurf, der da jetzt kursiert, drin? Wie sehr ist das ein Programm von Steffen Krach?
Also ich glaube, das ist sehr sein Programm. Man darf, glaube ich, nicht vergessen, er hat jetzt im Moment die größte Macht, die er absehbar haben wird, weil die SPD hat ihn geholt. Er soll ihr Spitzenmann werden und was er möchte, das wird jetzt auch quasi gesetzt. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und dafür spricht für mich auch der erste Satz in diesem Programmentwurf. Berlin ist Wirtschaftskraft, heißt er. Da merkt man schon, bei all den linken Dingen, die da auch drin stecken, das ist durchaus ein sehr pragmatischer, wirtschaftsfreundlicher Ansatz, für den Krach auch persönlich steht. Oder auch Frau Giffey, die Wirtschaftssenatorin. Da merkt man schon, er ist im Moment schon wirklich der Treibende. Man hört auch teilweise, dass er sich durchsetzt und sagt, nee, ich will es aber so und so haben und das kommt dann auch so. Und er zeigt vor allen Dingen mit diesem Programm, und das ist natürlich aus Sicht der SPD auch, glaube ich, unverzichtbar, man bleibt in alle Richtungen anschlussfähig. Ne? Also so wie die Dinge im Moment liegen, gibt es ja gute Chancen, dass die SPD vielleicht nicht unbedingt stärkste Kraft wird. Das ist doch eher nicht im im Moment nicht im Bereich dessen, was wahrscheinlich erscheint, aber zumindest in den sich anbahnenden Dreierbündnissen immer irgendwie gebraucht werden könnte. Und dieses Parteiprogramm, das ist sozusagen eigentlich schon ein guter Versuch, alle mitzunehmen. Die Partei, da ticken viele sehr links, gerade die Jungen in der SPD, aber auch die, die sagen, oh, wir müssen alles, was wir verteilen, wollen auch erstmal erarbeiten. Also Wirtschaft ist wichtig, ne? Solche Dinge. Und das hat man hier irgendwie in einen Sack gepackt und damit gleichzeitig gezeigt, wo man steht, als pragmatische Partei irgendwie in der Mitte, aber auch signalisiert, wir können sehr wohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung gehen.
Ja. Ein Aperçu habe ich noch, Sebastian. Da geht es auch wieder um Copyright. Wir kennen ja alle diese Mietwucher-App der linken Bundestagsfraktion. Die ist gestartet worden 24. Die ist ja sehr erfolgreich gewesen. Eine 250.000 Leute haben die genutzt. Mhm. Zwei Drittel der dort gemeldeten Mieten seien wohl Wuchermieten gewesen. Nur relativ wenige haben den Mut auch gehabt, die App so zu nutzen, dass das dann auch eine Beschwerde beim Vermieter gegeben hat. Die Grünen haben jetzt... Da gibt es dann wieder das Gleiche, haben jetzt den Leerstandsmelder, den es auch schon länger gibt, aber den haben sie sich jetzt auf ihre eigene Seite geholt, gegen spekulativen Leerstand, gegen illegale Ferienwohnungen und haben da jetzt in Berlin auch schon 2700 Wohnungen. Also das Internet und so Apps, das wird auch eine große Rolle in diesem Wahlkampf spielen, glaube ich.
Ich lache, weil ich Jan schon...
Ja, ich bring noch mal Copyright und Verstaatlichen zusammen, denn die SPD möchte auch eine App haben, natürlich, aber die soll nicht von einer Partei sein, sondern die soll dann vom Land her kommen oder von offiziellen Institutionen.
Alle haben eine App, wir alle einen Podcast haben. Wir auch, die Spreepolitik, und da werden wir natürlich weiter über diese Wahlprogramme sprechen und wie sie sich weiterentwickeln. Euch erstmal beiden ganz herzlichen Dank. Bis bald wieder an gleicher Stelle. Mal sehen, ob es zu uns auch noch eine eigene App gibt. Wäre nicht schlecht.
Wir schauen. Mach's gut.
Mach's gut. Ciao. Brandenburg hat in erster Linie kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausgabeproblem. Insofern werden wir, und das ist auch das erklärte Ziel in den Koalitionsverhandlungen, uns in Ausgabedisziplin üben müssen und nicht über neue Steuern nachdenken.
Sagt CDU-Fraktionschef und wohl bald auch Minister für, schauen wir mal, Jan Redmann. Und lieferte damit einen seltenen Blick hinter die Kulissen der laufenden Koalitionsverhandlungen in Brandenburg. Bei mir ist jetzt mein Kollege aus der landespolitischen Redaktion in Potsdam, Markus Woller. Grüß dich, Markus.
Hallo.
Markus, ich habe schon angedeutet, wie genau die Grundlage für die mögliche nächste Regierung aus SPD und CDU in Brandenburg ausverhandelt wird. Wie das besprochen wird, das erfährt aktuell eigentlich niemand so richtig.
Nee, also es ist für uns auch total schwierig, da reinzugucken. Details zu erfahren, ist gerade echt ein bisschen kompliziert. Es ist auch anders als bei anderen Koalitionsverhandlungen, die wir vorher hatten, wo man dann auch genau wusste, wo die sind. Und dann konnte man irgendwie nochmal gucken, ob man irgendwo davor jemanden abfängt. Das ist etwas, was hier gerade nicht passiert. Wir kriegen immer so ein paar dünne Infos in den Fraktionspressekonferenzen, die immer dienstags passieren. Oder man telefoniert eben mal mit jemandem, der doch nochmal ein bisschen was biegen lässt, aber auch da ist es wirklich gerade, also die halten sehr dicht und kann ja für so eine Koalitionsverhandlung auch ein gutes Zeichen sein, dass man sich relativ einig ist, dass da niemand die Notwendigkeit sieht, irgendwas durchzustechen, mit dem man nicht zufrieden ist.
Ja, ist das jetzt, es klingt so, als hätte das jetzt nicht zwingend Methode auch in der Vergangenheit gehabt, also ist so eine Sache, wo Herr Woidke, der nun schon seit sehr langer Zeit Ministerpräsident in Brandenburg ist, dass der auf sowas besteht bei Koalitionsverhandlungen, das scheint früher anders gewesen zu sein.
Naja, ich glaube, diesmal ist es schon so, dass man sich ja schon so ein bisschen darauf einstellen konnte, dass es mit der anderen Koalition zu Ende geht. Ich glaube, da gab es auch im Vorhinein schon Gespräche und da war man sich schon relativ einig bei dem, was man machen will. Und glaube deswegen, weil man im Prinzip schon relativ gut... Ja, ich glaube, da vielleicht interpretiere ich es auch zu viel rein, aber vielleicht hat man auch vorher schon so ein bisschen sondiert, wo es hingehen kann und ist sich deshalb sehr einig und deshalb kommt jetzt nicht so viel nach außen, weil es eben keine größeren Probleme gibt.
Was natürlich dann Wasser auf die Mühlen von denen ist, die behaupten, das sei von langer Hand geplant gewesen, aber darüber haben wir ja hier in der Spreepolitik schon gesprochen. Das ist eine These, die vor allem beim BSW im Augenblick relativ offen geäußert wird, ne? Dass man eigentlich SPD-seitig immer schon mit der CDU zusammengehen wollte und diesen Koalitionsbruch herbeigeführt hat, ist eine steile These.
Ja, die Wahrheit. Ich sag mal, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
So. Genau. Aber Jan Redmann hat ja angedeutet und mal blicken lassen, wo es zumindest im Thema Haushaltspolitik in Zukunft hingehen hingehen könnte. Nämlich, ja, klang jetzt eher nicht so, als würde das Sparen ein Ende finden.
Nee, tatsächlich ist es so, das ist halt das große Damoklesschwert, das über diesen Verhandlungen schwebt. Wir haben die Mitteilung vom Finanzminister bekommen vor ein paar Wochen, dass es für diesen Haushalt, den man ja jetzt auch in diesem Jahr aufstellen muss, dann gemeinsam, das ist das erste große Projekt und da fehlen 3,5 bis 4 Milliarden Euro und da muss man eben sparen und da hat jetzt Jan Redmann zumindest blicken lassen, wo er auf jeden Fall nicht sparen will. Das ist immer das Leichteste, glaube ich, zu sagen, was erstmal nicht wegkommt und das ist bei der inneren Sicherheit, da scheint klar zu sein, dieses Ziel, was schon die vorherige Koalition, die auseinandergebrochen ist, hat dieses Ziel von 9.000 Polizeibeamten, das man erreichen möchte. Jetzt haben wir in Brandenburg 8.200, glaube ich. Und da will man zumindest weiter dran festhalten. Das ist, also sagen wir mal so, wo die CDU so ein bisschen in der Zwickmühle ist. Sie hat vorher, als die Opposition war, groß gefordert, man müsste im Bildungsbereich deutlich mehr ausgeben. Da gab es ja diese Streichungen von 345 Lehrerstellen jetzt zum neuen Schuljahr. Und da war die CDU sehr weit vorne dabei und hat gesagt, das ginge alles so gar nicht und hat gewettert und hat sich auch an die Seite eines großen Bildungsprotestes bei uns hier gestellt. Und jetzt kommt man so langsam in die Verantwortung und auf einmal in der Realität an. Und da muss Herr Redmann gerade so ein bisschen zurückrudern. Ich glaube, da wird auf jeden Fall weiter gespart werden oder zumindest nicht mehr ausgegeben werden können, weil, wie gesagt, die Lage so ist, wie sie ist.
Aber er sagt ja auch gleichzeitig, höhere Steuern soll es auch nicht geben. Das heißt also, so eine Diskussion, wie wir sie gerade in Berlin haben, über eine höhere Grundsteuer oder Grunderwerbsteuer oder wie es zum Beispiel die Linken gefordert haben, eine Luxuswillensteuer. Weiß nicht, so viele habt ihr davon, glaube ich, nicht in Brandenburg.
Naja, so im Speckgürtel würden mir schon einige einfallen, ehrlich gesagt.
Genau, aber sowas ist kein Thema und wird wahrscheinlich dann auch in der künftigen Regierung aus SPD und CDU, zumindest mit der Ansage von Herrn Redmann, kein Thema sein.
Nee, genau. Also Sie sagen, Sie wollen sich Haushaltsdisziplin einnehmen. Das ist das, was Sie wollen. Sie wollen keine höheren Steuern, auch weil man befürchtet einfach, dass alles, was an Besteuerung kommt, auch so ein bisschen den Aufschwung, die Wirtschaft abwürgen könnte. Und deswegen hat man gesagt, wir wollen tatsächlich uns aufs Sparen fokussieren, was ja auch eine Ansage ist für so eine neue Koalition, weil das heißt, das wird nicht einfach werden in den nächsten Jahren. Das ist nämlich Politik, die sich am schwersten macht.
Genau, dann bleiben wir natürlich an den Koalitionsverhandlungen dran, versuchen zusammenzufegen, was noch irgendwo vom Laster fällt, wie wir immer so schön sagen, oder ja, wo mal einer was blicken lässt. Ist denn noch irgendwo ein kleines Info-Nugget abgefallen oder ist das auch das Einzige gewesen, was Herr Redmann da diese Woche geliefert hat?
Ach naja, man kann zumindest sagen, dass ab jetzt die Hauptverhandlungsgruppe tagen wird. Also die ist jetzt, glaube ich, seit Mittwoch sitzen die zusammen. Das heißt, diese Untertagungsgruppen aus den verschiedenen Ressorts, die sind jetzt alle fertig und jetzt sitzt man daran und ich glaube, man muss sich das ein bisschen wie auf dem Bazar vorstellen, dass man jetzt so ein bisschen hin und her schiebt, denn wenn wir das machen, dann kriegst du das und so weiter und so fort. Das passiert jetzt gerade und ja, das kann man sich so vorstellen und es soll dann in den nächsten, ja, schon 2 Wochen eigentlich fertig sein und zum Ende dieses Monats soll der Koalitionsvertrag schon stehen.
Weil er ja dünn sein soll, ne? Er soll ja ein Heftchen.
Genau, er soll am besten der kleinste Koalitionsvertrag ever sein. Ich habe mal nachgeguckt, der bisher kleinste ist 42 Seiten lang. Schauen wir mal, ob das kommt.
Und meinst du, Herr Redmann spekuliert so ein bisschen darauf, Finanzminister zu werden oder will den Job gar keiner haben, weil die Kasse leer ist?
Genau, also ich glaube, das ist der undankbarste Job von allen. Aber Herr Redmann hat es, glaube ich, nicht so leicht, sich dort einen Ministerposten auszusuchen. Ich sag mal, den des Innenministers zum Beispiel, der wird von René Wilke gerade besetzt. Der hat diesen Job ja neu bekommen gehabt. Also gerade erst sozusagen besetzt. Ich weiß nicht, ob Herr Woidke gewillt ist, den schon wieder gehen zu lassen. Also das ist genau einer dieser zentralen Punkte, um die es dann ja auch am Ende, wenn dann der Koalitionsvertrag dann mal beschlossen ist, dann auch noch gehen muss. Also wer kriegt was?
Ja, und über genau diesen René Wilke, elegant übergeleitet von dir übrigens, reden wir natürlich jetzt, denn es wird natürlich weiter regiert in Brandenburg und René Wilke ist da in diesen Tagen besonders im Fokus, denn er will zum Beispiel eine Wohnortpflicht für Geflüchtete einführen mit folgender Begründung.
Wir haben durch die bis dato nicht vorhandene Wohnsitzauflage bzw. die Regelung, die auf Brandenburg insgesamt sich ja bezieht, Phänomene erlebt über die letzten Jahre, die auch zu Überforderungen in Städten geführt haben. Und es sind in den letzten Jahren Viertel entstanden mit einem sehr hohen Ausländeranteil. In Cottbus sehen wir das, wir sehen das aber auch in anderen Städten. Das sind in der Regel genau die Viertel, wo es sich meistens auch schon andere Themen und Problemlagen bündeln.
Was kontrovers diskutiert wurde diese Woche im Landtag. Erstmal, Markus, zur Einordnung. Was ist jetzt überhaupt der Kontext für diesen Vorstoß gewesen? Weil er hat Cottbus ja erwähnt.
Genau, er hat Cottbus erwähnt. Es ist eben die Diskussion um mehrere Gewaltvorfälle, die an einer Cottbuser Grundschule in den letzten Monaten stattgefunden haben. Da gab es auch ein Vorortgespräch vor ein paar Wochen. Minister Wilke war da und hat dort eben genau diese Wohnsitzauflage ins Gespräch gebracht. Und will dann dafür sorgen mit dieser Wohnsitzauflage, dass eben sozusagen so eine Ballungszentren nicht mehr entstehen oder zumindest in Zukunft, könnte man sagen, etwas entlastet werden, indem man eben Flüchtlinge auf das gesamte Land flächig verteilt und damit eben nicht mehr so diese Ballungszentren, die ja am Ende dazu führen, dass es sehr, sehr hohe Quoten von Migrantenkindern auch in Schulen gibt, dass sowas eben nicht mehr so entsteht.
Aber waren diese Vorfälle in der Grundschule in Cottbus einzig auf Migranten zurückzuführen? Also war das einfach das Problem?
Es war eines der Probleme, aber es ist ein Problem, das natürlich in dieser Größe, in der es gemacht wurde, möglicherweise nicht ganz so da ist. Also es waren Kinder aus verschiedenen, mit verschiedenen Nationalitäten, auch Deutsche drunter, eben aber auch sehr, sehr viele ausländische Kinder. Dieses Problem an sich ist aber offenbar nicht ganz so groß, wie es jetzt medial gemacht wird. Also der Innenminister sprach im Ausschuss davon, dass es am Ende um 6 Kinder ging, die da Probleme gemacht haben und denen man jetzt auch durch andere Mittel, die nicht im Bereich des Innenministeriums liegen, also schulische Mittel oder Mittel der Stadt, beikommen möchte.
Und er hat ja im Ausschuss, glaube ich, auch betont, das hätte es gegeben, auch wenn es diesen Zwischenfall in Cottbus nicht gegeben hätte, also die Wohnortpflicht. Das hätte er sowieso einführen wollen.
Genau, ich glaube, da kommt auch so ein bisschen René Wilkes Erfahrung aus seiner Zeit als Oberbürgermeister in Frankfurt-Oder durch, wo er ja sicher ähnliche Probleme auch gesehen hat. Ich glaube, da ist in ihm vorher, und das hat er auch so gesagt, da ist in ihm in den letzten Monaten schon dieser Entschluss gereift, dass er eben diese Wohnsitzauflage, wo es darum geht, wie gesagt, Flüchtlinge brandenburgweit zu verteilen und die müssen dann eben 3 Jahre dort vor Ort bleiben, wo man sie hinverteilt hat, dass man das mal angehen muss.
Das heißt, die müssen dann da vor Ort bleiben. Kann er das einfach so anordnen? Also kann er einfach sagen, das ist jetzt so und dann werden die Leute, ich weiß nicht, ab sofort dann einfach irgendwo zugewiesen und landen dann irgendwo, wo das Land Brandenburg ist bestimmt?
Ja, er sagt selber, es muss also rechtlich noch etwas geprüft werden. Auf der anderen Seite gab es so ähnliche Regelungen tatsächlich in Brandenburg in den letzten Jahren schon. Die wurden dann irgendwann ausgesetzt. Insofern ist das schon etwas, was man tatsächlich, was er auch durchsetzen kann, ja.
Und das ist vermutlich auch etwas, was er mit seinem künftigen Koalitionspartner, möglichen künftigen Koalitionspartner CDU auch nicht groß nochmal diskutieren muss. Die werden ihm da nicht widersprechen.
Nee, ich glaube, das wird genauso sein. Die CDU ist da tatsächlich ganz ähnlich unterwegs, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, das ist auch so ein bisschen das Problem für diese Koalitionsverhandlungen, denn die CDU hat da einen Minister vor sich, der gute CDU-Politik macht, aber ein SPD-Parteibuch hat.
Ja. Nun hat ja gerade Wilkes Amtskollege im Bund, Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU, angekündigt, dass freiwillige Integrationskurse nicht mehr finanziert werden sollen. Und nimmt man jetzt noch Wilkes Plan dazu, also wohnortpflichtige Geflüchtete, dann heißt das doch für diese Menschen in Brandenburg künftig, nicht nur werden sie an einen Ort gebunden, sie bekommen dann dort auch noch deutlich weniger Unterstützung bei der Integration. Das verschärft doch eher genau die Problemlage, die Wilke angesprochen hat, oder nicht?
Ja, das ist im Prinzip die Argumentation, die auch der Flüchtlingsrat bei uns hat. Der sagt natürlich, wenn man Flüchtlinge in Regionen unterbringt, wo sie sehr schwer an Integrationskurse rankommen, dann ist das natürlich ein großes Problem und dann wird es mit der Integration nicht so gut mehr klappen. Das ist aber etwas, was in Brandenburg ja eigentlich schon immer ein großes Problem ist. Also diese Integrationskurse, die es gibt, die Deutschkurse, die sind eben in größeren Ballungszentren. Und da müssen Flüchtlinge, selbst wenn sie jetzt, gibt ja viele Einrichtungen, die eben nicht in großen Städten sind, die müssen jetzt schon sehr weite Wege sozusagen auf sich nehmen, die Flüchtlinge, die da diese Kurse machen wollen. Das ist schon ein Problem. Aber ich kann dir sagen, ich habe eine persönliche Erfahrung, wenn ich das kurz beschreiben darf, mit Flüchtlingen, die in kleineren Orten untergebracht wurden. Und zwar seit 2015 habe ich zusammen mit einem Kollegen eine Familie begleitet, Journalist, die in Golzow im Oderbruch untergekommen sind, in einem wirklich ganz kleinen Ort. Die haben dort damals zwei Flüchtlingsfamilien aufgenommen. Diese Flüchtlingsfamilien haben die Schule dort gerettet, weil die sonst zugemacht worden wäre, und haben sich dann dort integriert. Und ich habe diese Familien begleitet, und ehrlich gesagt, mir ist dabei immer durch den Kopf gegangen, das ist eigentlich der Weg, wie es gut funktionieren könnte. Da waren relativ wenige Flüchtlinge in diesem Ort. Es gab eine Unterstützungsstruktur, die hat sich dort von alleine irgendwie aufgebaut, weil natürlich die Menschen in diesem kleinen Ort auch nicht wollten, dass die da jetzt kommen und einfach irgendwo, sagen wir mal, da auf sich gestellt sind. Am Ende waren diese Flüchtlingskinder, die da waren, im Feuerwehrverein, die haben super Noten in der Schule geschrieben. Die Eltern haben Arbeit gefunden in der Nähe, auch mit Hilfe von diesen Strukturen, die halt in so kleineren Orten halt auch da sind. Das kann auch gut funktionieren, und ich glaube, das ist etwas, worauf man setzen kann. Zumal, wie gesagt, also das, was Wilke ja auch immer wieder sagt, es gibt halt Regionen in Brandenburg, da gibt's, ist der Ausländeranteil oder der in Schulen bei 2,5%, und in Cottbus ist er eben bei, ich weiß es wirklich nicht 100% genau, aber irgendwas um 40%. Das ist einfach ein Unterschied, und dem muss man begegnen.
Ja, und wir werden schauen, ob der Plan von René Wilke mit der Wohnpflicht oder der Wohnsitzauflage, ob das erstens durchgesetzt wird und zweitens, ob es dann auch funktioniert. Wilke gilt ja so ein bisschen als heimlicher Woidke-Kronprinz, als der Mann, der dem inzwischen dienstältesten deutschen Ministerpräsidenten, muss man sagen, einmal nachfolgen könnte, der ihn beerben könnte. Nun fährt er als Innenminister, du hast es angesprochen, durchaus einen konservativen Kurs oder einen Kurs, mit dem zum Beispiel auch die CDU ganz gut leben kann. Welches Profil, glaubst du, baut sich Wilke gerade politisch auf?
Ja, es ist, du sagst es ja selber, dieses konservative Profil, mit dem er hier in Brandenburg, glaube ich, sowohl bei der Bevölkerung als auch bei der SPD ganz gut ankommt. Also wir haben ja auch eine eher konservative SPD, und da gibt es halt so, ich würde sagen, zwei Dinge, die man da so ein bisschen auseinanderhalten muss. Er muss natürlich, wenn man als René Wilke tatsächlich noch was werden will in diesem Land, muss man sowohl die Partei als auch die Menschen überzeugen, und das kann er, glaube ich, mit seinem momentan relativ konsequenten Vorgehen. Also er spricht Probleme, gerade bei der Migration, relativ konsequent an. Er löst auch Strukturen auf, schafft sozusagen auch Lösungswege. Das ist schon wirklich was auffällt. Also er hat ja dafür gesorgt, dass Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive jetzt nicht mehr auf die Landkreise verteilt werden, sondern in der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben werden, und dort dann auch dafür gesorgt, dass die möglicherweise dann auch schneller wieder abgeschoben werden. Da sieht man schon ein gewisses konsequentes Vorgehen, und ich glaube, das ist die eine Seite, also klar konservativ, auf der anderen Seite auch eine sehr klare Sprache und klare Kante gegen die AfD, die er auch immer wieder zeigt. Und ich finde, da macht er auch schon eine gute Figur, finden viele Beobachter, gerade Journalisten auch, was das am Ende für seine Ambitionen heißt, mal möglicherweise Herrn Woidke beerben zu können, das kann ich nicht sagen, aber da ist jemand, der ist wortgewandt, der ist charismatisch und der weiß auch, wie man das rüberbringt.
Ja, und weil wir ihn immer mal wieder genannt haben, kommen wir noch zu ihm, nämlich Dietmar Woidke. Never say never. Sag niemals nie. In Anlehnung an den Bond-Film von 1983 hat Woidke kürzlich auf die Frage geantwortet, ob er nicht doch noch einmal eine Amtszeit dranhängen könnte. Wir haben ja hier in der Spreepolitik noch vor ein paar Folgen eher spekuliert, dass er ja auch früher aufhören könnte. Markus, wie siehst du das? Wie muss man diese Aussage von Dietmar Woidke, sag niemals nie, verstehen.
Ja, so ein Spruch wie aus einem Bond-Film, sehr schön. Ich glaube, für mich ist relativ klar, dass er nicht frühzeitig aufhören möchte oder wird. Ich glaube auch, gerade weil eben die Sache jetzt so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist mit der Koalition, die zusammengebrochen ist, mit diesen 3 Jahren, die man ja jetzt nur noch mit der neuen Koalition, mit der CDU hat. Ich glaube, Woidke ist da schon jemand, der sagt, ich will da jetzt nicht nochmal irgendwie Ärger oder irgendwie etwas reinbringen, was die ganze Sache jetzt noch gefährden könnte. Insofern glaube ich, wird er auf jeden Fall diese restlichen 3 Jahre oder 2 bis 2029 noch durchziehen. Und ja, dieses sagt niemals nie, das muss er natürlich sagen. Wenn er jetzt sagt, ey, hört zu Leute, ich höre 2029 auf, dann haben wir in dieser Sekunde, wo er das sagt, die nächste oder die erste Nachfolgediskussion am Start und dann ist er eine Lame Duck und dann wird er in den nächsten Jahren auch in dieser Koalition seine Schwierigkeiten bekommen. Insofern ist das natürlich ein Satz, den ich wahrscheinlich an seiner Stelle auch so gesagt hätte und es hat auch irgendwie was Weltmännisches, glaube ich.
Und es gibt uns die Chance, Bond-Musik zu spielen.
Ja.
Die wir natürlich dann auch ganz frech nutzen. Markus, ich danke dir erstmal für deine Einschätzungen. Wir werden den Kurs von Herrn Wilke und nicht nur den natürlich weiter verfolgen, vor allem aber auch die Koalitionsverhandlungen. Und wir hören uns hoffentlich bald dazu, hier auch wieder in der Spreepolitik.
Gerne, mach's gut.
Ciao. Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Passend zum Einstieg mit Wim Wenders und der Berlinale. Mein Podcast-Tipp, diesmal ein etwas allgemeinerer. Wenn Sie täglich Berlinale-Updates haben wollen, Interviews, Berichte und so weiter, unsere Kolleginnen und Kollegen von Inforadio, Radio 3 und Radio 1 vom RBB berichten natürlich ausführlich. Und zu finden ist das alles in der ARD-Audiothek. Einfach nach Berlinale suchen, dann finden Sie dort auch täglich neue Inhalte. Uns gibt es in der Audiothek natürlich auch, die Spreepolitik. Die nächste Folge dann kommenden Freitag. Tschüss, bis dahin, sagt Sebastian Schöbel.